Luxusgeschenke wie teure Teppiche und, ja, genau, Kaviar. Der Druck ist nicht dazu da, dich schnell zu besiegen. Er ist dazu da, dich allmählich zu erschöpfen.
Although it was just a website that was hacked, it was a very hard time for me.
Gen East. Geschichten aus Osteuropa mit Maria Kotzow und Anastasia Tränkler.
Erste Folge Gen East im Jahr 2026. Ein Jahr, das sich jetzt schon so anfühlt, als wäre es nicht Wochen, sondern Monate alt. Weltpolitisch geht's in diesen Wochen chaotisch bis düster zu, aber bei Gen East durften wir tatsächlich mit einer Good News ins Jahr starten. Wer uns auf Instagram folgt, hat das mitbekommen. Diese Folge Gen East wird eine ganz besondere, denn Teile davon haben wir tatsächlich live und vor Publikum aufgenommen.
I'd like to welcome you all very, very warmly in this very cozy space.
Diese Folge entsteht in Kooperation mit dem Gesprächsformat Exile Talks von Korrektiv und darüber freuen wir uns sehr. Vielleicht einmal zur Erklärung. Exile Talks ist eine Gesprächsreihe, bei der einmal im Monat Medien- und Kunstschaffende aus verschiedensten Ländern vor Publikum über ihr Leben und Arbeiten im Exil sprechen. Den Talk durfte in diesem Monat ich moderieren und Teile davon hört ihr jetzt in dieser Folge. Neben mir auf der Bühne hatte ich auch zwei sehr spannende Gästinnen, nämlich...
To my right is Fatima Karimova. She is an exiled Azerbaijani journalist.
Thank you.
Und Elmin Badalov. He is a theater maker and cultural observer. Welcome.
Beide stammen aus Aserbaidschan, der ehemaligen Sowjetrepublik zwischen dem Kaspischen Meer und dem Kaukasus. In Deutschland kennt man Aserbaidschan ja vielleicht vor allem wegen des Kriegs mit dem Nachbarland Armenien. Darüber haben wir schon in Folge 5 ausführlicher gesprochen. Hört da sehr gern nochmal rein. Oder aber ihr kennt Aserbaidschan von internationalen Großevents wie dem Eurovision Song Contest oder dem Formel 1 Rennen, das mitten durch die aserbaidschanische Hauptstadt Baku läuft.
People who follow Eurovision or Formula One and who knows Azerbaijan from such kind of contests, they have no idea about the real Azerbaijan. So they see that Azerbaijan as a country quite beautiful. It has very nice places. As a tourist, you can visit, but it doesn't mean that people also are all of them are happy.
Das ist Fatima, die ihr eben gehört habt. Sie ist investigative Journalistin aus Aserbaidschan und war eine der Gästinnen bei Exile Talks. Sie bricht hier mit dem Bild, das durch so Veranstaltungen wie die Formel 1 und den ESC kreiert wird, und sagt: Klar, für Touristen ist Aserbaidschan vielleicht ein ganz schöner Ort. Aber
doesn't mean that just very ordinary things like salaries, that public transport are good there. So people who are from Azerbaijan, especially in exile, or people who really lives in Azerbaijan, they know the situation and there is completely different situation behind of the scenes.
Fatima sagt, das Bild Aserbaidschans, wie man es eben vom ESC oder der Formel 1 kennt, ist mehr Schein als Sein. Das bedeutet nicht, dass alle Menschen im Land glücklich sind. Im Gegenteil, die Situation hinter der Fassade ist oft eine ganz andere. Und Fatima muss es wissen. Sie ist in Aserbaidschan aufgewachsen, lebt aber mittlerweile seit fast 9 Jahren im Exil. Dort hat sie das unabhängige Medium Microscope Media gegründet, dessen Chefredakteurin sie heute ist. Und inzwischen lebt und arbeitet Fatima in Deutschland. Der Grund dafür? Staatliche Repressionen. Genauso übrigens wie bei Elmin. Er ist Theaterregisseur, lebt mittlerweile in Berlin und ist unser zweiter Gast in dieser Folge. Die beiden werden uns von verschiedenen Formen der Repression berichten. Von prügelnden Polizisten nach Theateraufführungen und von verhaltenen Antworten des aserbaidschanischen Herrschers Ilham Aliyev auf kritische Fragen bei einer Pressekonferenz in Berlin. Doch bevor wir in all diese Geschichten eintauchen, wollen wir zunächst einmal klären, wie es um die politische Lage in Aserbaidschan genau steht. Tatsächlich hat Aserbaidschan in dem vergangenen Jahr nicht als glänzender Vorzeigestaat Schlagzeilen gemacht.
Beschattet von Betrugsvorwürfen ist Ilham Aliyev bei der Präsidentenwahl in Aserbaidschan im Amt bestätigt worden.
Sondern mit Korruptionsvorwürfen und Menschenrechtsverletzungen. Ihr habt in dem Kontext bestimmt schon mal von den Schlagwörtern Aserbaidschan-Affäre oder auch Kaviar-Diplomatie gehört. Seit 2017, 2018 werden europäische Politiker verdächtigt, systematisch von Aserbaidschan beeinflusst worden zu sein. Ein deutscher Politiker der CDU wurde deshalb tatsächlich erst vergangene Woche schuldig gesprochen. Konkret geht es bei den Vorwürfen um Geld und Luxusgeschenke wie teure Teppiche und, ja, genau, Kaviar. Auf diese Art soll Aserbaidschan über Jahre versucht haben, sich positive Berichte und Abstimmungen im Europarat zu erkaufen oder dafür zu sorgen, dass Europa sich mit Kritik an Menschenrechtsverletzungen im Land zurückhält. Die renommierte NGO Freedom House, die Menschenrechte weltweit monitort, bezeichnet Aserbaidschan als unfrei. Im globalen Freiheitsindex gibt sie dem Land gerade mal 7 von 100 Punkten und bezeichnet Aserbaidschan als autoritäres Regime, in dem die Macht in den Händen einer Familie liegt, der Familie Aliyev. Die Aliyevs herrschen in Aserbaidschan. Ilham Aliyev ist seit 2003, also seit mehr als 20 Jahren, der Präsident des Landes. Er hat die Macht von seinem Vater Heydar Aliyev, einem hochrangigen Sowjetfunktionär, übernommen. Und Ilham Aliyevs Frau Mehriban Aliyev ist die aserbaidschanische Vizepräsidentin.
De facto gibt es niemanden, der die Macht der Herrscherfamilie Aliyev begrenzt. Das Regime macht es oppositionellen Kräften schwer bis unmöglich zu arbeiten. Die unabhängige Zivilgesellschaft wurde in den vergangenen Jahren durch repressive Gesetze mundtot gemacht.
Unabhängige Medienschaffende gibt es in Aserbaidschan auch nicht mehr. Die sind entweder wie Fatima im Exil, haben ihre Arbeit aufgegeben oder sitzen im Gefängnis.
Reporter ohne Grenzen sprechen von mindestens 25 JournalistInnen, die wegen ihrer Arbeit in Haft sind, teils unter äußerst harten Bedingungen.
Das zeigt etwa der Fall Sevanch Vagivkese. Die Journalistin befindet sich seit mehr als 800 Tagen in Haft. Reporter ohne Grenzen berichten, dass sie willkürlich von Gefängnispersonal gestoßen wurde. Auch habe man ihr persönliche Gegenstände und eine ausreichende Versorgung mit Wasser und Nahrung versagt.
Ja, und diese menschenunwürdigen Haftbedingungen, die sollen auch eine Warnung an alle Andersdenkenden sein, die im Land geblieben sind oder aber im Land bleiben mussten.
The vast majority of them were jailed and some of them managed to leave the country, some of them didn't manage even though they wanted because they had a travel ban. It's also one of the kind of pressure in Azerbaijan that you are banned to leave your country. Like your country become a kind of prison for you because you know that you can be jailed, you want to leave, but you cannot leave.
Eine weitere Form der Repression, von der Fatima uns erzählt, sind Ausreiseverbote. Sie zwingen kritische Stimmen im Land zu bleiben und bringen sie dadurch zum Verstummen, denn die Drohkulisse Gefängnis ist einfach zu groß.
All das betrifft nicht nur JournalistInnen, sondern auch die Kunst- und Kulturszene in Aserbaidschan. Die wird von der Regierung kontrolliert und zensiert. Genau das hat Elmin, unser zweiter Gast, erlebt. Darüber sprechen wir etwas später in der Folge nochmal ausführlich.
Wir fassen zusammen. Aserbaidschan hat sich seit seiner Unabhängigkeit von der Sowjetunion zu einem autoritären Staat entwickelt. Einem Regime, in dem die Familie Aliyev das Sagen hat.
Ihre Regierung hält sich mit Korruption und Repression an der Macht. In den vergangenen Jahren hat sie die Zivilgesellschaft unterdrückt und regimekonform gemacht.
Der Druck der Regierung kam in mal mehr, mal weniger starken Wellen. So ging das bis 2023. Damals begann dann ein ziviler Crackdown in Aserbaidschan.
Das bedeutet, gleich mehrere kritische JournalistInnen und Oppositionelle wurden ab Herbst 23 festgenommen. Gleichzeitig führt die Regierung eine Kampagne gegen kritische Medien. Fatima, die Journalistin von Microscope Media, sieht da einen zeitlichen Zusammenhang mit einem außenpolitischen Ereignis.
During the war, I think the government didn't want too much busy with the independent media outlets. That's why between 2020 and 2023, there was no extreme pressure. In 2023, September, there was the last kind of stage of the war, the one-day war in Karabakh. And I think that after that, maybe government thought that, okay, this issue is solved, and so they can start completely make silent all independent media outlets. And at the same time, actually, ordinary people were really happy with the result, but mainly by the government side, so they just don't want to read or hear even this small, tiny kind of criticisms.
Im Herbst 2023 hat Aserbaidschan mittels einer Lebensmittelblockade und mithilfe seines Militärs die armenische Bevölkerung aus der Region Bergkarabach vertrieben. Darüber haben wir, wie gesagt, ausführlich in Folge 5 von Gen East gesprochen. Also, wenn euch die Hintergründe interessieren, hört unbedingt da nochmal rein.
Die Rückeroberung Bergkarabachs war und ist auf jeden Fall ein Riesenthema für Aserbaidschan. Und Fatima vermutet, dass das Regime gezielt erst danach mit dem Crackdown der Zivilgesellschaft begonnen hat. Einfach weil die Regierung bis dahin mit diesem aus ihrer Sicht wichtigsten Thema beschäftigt war.
Als weiterer Grund wird die vorgezogene Präsidenten- bzw. ja, Wiederwahl Aliyevs im Jahr 2024 vermutet. Auch wenn sein Sieg im Vorhinein feststand, wollte seine Regierung eben kritische Berichte, allen voran über Korruption, offenbar verhindern.
Das bedeutet jedoch nicht, dass es vor 2023 keine Unterdrückung gab. Im Gegenteil. Fatima selbst hat Druck auf verschiedenste Art und Weisen bei ihrer Arbeit erlebt.
Microscope Media was established in 2018 by Azerbaijani journalist Javed Abdullayev and me. We launched it together. And at the first stage, it started with troll comments, 1,000 or hundreds of the identical comments. The pressure of the government continued in different stages. So the one of the peak I consider is was in 2023, that when our website was hacked and we were about to lose our 5 years of archive.
Fatima hat Microscope Media 2018 gegründet. Anfangs habe sich der Druck vor allem in Form von Trollkommentaren gezeigt. Hunderten und tausende Nachrichten.
Die seien irgendwann dann auch persönlich geworden. Ihr hätten Menschen etwa geschrieben, sie wüssten, wo sie wohne.
2023 wurde Microscope Media schließlich von Hackern angegriffen. Fatima hatte große Sorge um das Archiv, das sie sich mit ihrem Team über 5 Jahre aufgebaut hatte.
Although it was just a website that was hacked, I remember that it was a very hard time for me.
Und auch wenn sie die Website am Ende wiederherstellen konnte, die Erinnerung an diesen Hackerangriff sitzt bei Fatima tief. Und das zeigt auch, dass die Medienrepression nicht an den Landesgrenzen Aserbaidschans Halt macht. Als Microscope Media 2023 angegriffen wurde, da hat Fatima ja schon längst im Ausland gelebt.
My name is Elmin Badalov. I am from Azerbaijan. I am artist. I make theater. I founder of Ado Theater. I come here 23 years.
Das ist Elmin. Elmin ist Künstler und hat 2013 das erste unabhängige Theater Aserbaidschans gegründet, das Ado Theater in Baku.
Ado, das ist eine Abkürzung auf Aserbaidschanisch und soll so viel heißen wie Aserbaidschan, der unordentliche Raum.
Ein Raum, in den vielleicht ein paar Dutzend Zuschauerinnen passen und in dem Elmin sich bei Performances mal wortlos die Kleider mit einer Schere zerschnitt oder mal kreischend durch die Gegend lief, fast wie manisch. Oder in dem sich eine Schauspielerin bei einer Performance mal einen Kübel Wasser über den Kopf geschüttet hat.
Für Elmin war dieser Raum immer viel mehr als die Bühne und die vier Wände drumherum.
It was never meant to be a building. It was meant to be a position. For us, theater was not entertainment. It was a form of asking questions in public. And that made it uncomfortable.
Bei Ado wollten Elmin und sein Team unangenehme Fragen stellen. Das Publikum wurde in die Stücke mit einbezogen, also zum Mitmachen animiert. Mal ging es um Themen wie Depression, mal um Sexualität oder aber auch um Zweifel an der traditionellen aserbaidschanischen Familie und den Werten, die diese verkörpert.
Ähnlich wie kritische Fragen von unabhängigen JournalistInnen sind auch die Fragen, die Elmin und seine Crew im Theater gestellt haben, dem Regime aufgestoßen. Es hat nicht lange gedauert, bis die Behörden auf Ado aufmerksam wurden und den ersten Versuch unternahmen, das Theater zu unterbinden.
The first warning, 2 months after we opened our first space, the police arrived. They took the key to the theater they took me to a police station. The head of the station looked at me and said, "Why are you doing this? Go find a real job. Do something like a man."
2 Monate nach der Eröffnung des Theaters kam die Polizei bei Emin vorbei. Die Beamten beschlagnahmten den Schlüssel zum Gebäude, wo das Theater war, und nahmen Emin mit aufs Revier.
"Warum machst du das? Geh und finde einen richtigen Job, sei ein Mann", soll ein Polizist zu Emin gesagt haben.
Am Ende ließen ihn die Beamten zwar gehen, aber Emin war da schon klar, dass es nicht dabei bleiben würde. Er verstand, die Crew hatte eine Linie überschritten.
Emin hat uns von diversen Versuchen der Behörden berichtet, mit dem sie das Theater sabotieren wollten. Mal sei zum Beispiel die Kulturbehörde Barkus auf ihn zugegangen und hätte ihm Unterstützung angeboten. Sie würden das Theater finanzieren, Tournees im Ausland ermöglichen, aber unter einer Bedingung. Jedes Stück müsse im Vorhinein erst von Amtsträgern der Behörde zugelassen werden.
Dazu muss man vielleicht einmal sagen, in Aserbaidschan werden nur diejenigen Kunstprojekte staatlich gefördert, die vom Kulturministerium abgenickt wurden.
Darauf ließ Emin sich natürlich nicht ein. Also gingen die Nadelstiche weiter. Einmal seien die Wasserleitungen unter dem Theater gekappt worden und die Bühne stand dann plötzlich unter Wasser.
Und der vielleicht zynischste Einschüchterungsversuch fand mal nach einer Vorstellung statt. Und zwar nachdem sein Team ein Stück mit dem Titel "Meinst du, sie werden uns verprügeln?" aufgeführt hat.
Davon hat Emin auf Azeri erzählt und Fatima hat dann für ihn übersetzt.
So he recalls about one of the plays that they staged. So it's called "What Do You Think? Would They Beat Us?" It's about the story of the 2 young people that they were detained by police, and in the police station where they were questioning to each other that "What do you think? Would they beat us or not?" They had such a kind of dialogue, and at the end of the play, these 2 young people just beat each other. And after this play, actually, Azerbaijani police visited the theater and they faced the same situation themselves.
In dem Stück geht es um 2 junge Menschen, die von der Polizei festgenommen wurden und in der Zelle dann darüber diskutieren, ob die Polizei sie schlagen würde. Am Ende stritten sie sich so heftig über diese Frage, dass sie sich selbst gegenseitig verprügelten.
Und die Polizei nahm diese implizite Kritik an Polizeigewalt offenbar zum Anlass, um Ardo nochmal einen Besuch abzustatten. Und ließ die Schauspieler des Stücks den Inhalt in Real Life erleben. Der Druck wurde jedenfalls immer mehr und mehr.
This did not happen in 1 year or 2 years. This lasted over a decade. We adapted, we moved, we rebuilt. But Prussia is not designed to defeat you quickly. It is designed to exhaust you slowly. In 2022, it became clear that continuing meant not only risking my work, but risking the people around me. I left the country. Ado's physical existence ended. But what ended was not a theater. What ended was a possibility.
Der Druck ist nicht dazu da, dich schnell zu besiegen. Er ist dazu da, dich allmählich zu erschöpfen. Das sagt Emin zur Strategie des aserbaidschanischen Regimes, ihn und das Ado-Theater loszuwerden. Und die ging letztlich auf. 2022 war für Emin klar, wenn er weitermacht, gefährdet er sein Umfeld. Also verließ er das Land.
Heute beschreibt Emin sich selbst als kulturellen Beobachter. Aktuell arbeitet er an einer Analyse der aserbaidschanischen Repressionen, basierend auf seiner eigenen Erfahrung. Seine Rede, die ihr in Ausschnitten in dieser Folge gehört habt, ist ein Teil davon. Emin und Fatima haben beide Repressionen in und aus ihrem Heimatland erlebt.
Beide leben deshalb heute im Exil und haben wenig Aussicht darauf, in naher Zukunft sicher und sorglos in ihre Heimat zurückkehren zu können.
Das Regime Aliyev macht einen mehr oder weniger standhaften Eindruck. Es sind keine Lockerungen der Repressionen in Sicht und auch erst recht keine Demokratisierung Aserbaidschans. Das liegt nicht nur, aber auch daran, dass aus dem Ausland nur wenig Kritik kommt.
Nehmen wir mal Deutschland. Von hier kommen zwar regelmäßig kritische Äußerungen zur Menschenrechtslage in Aserbaidschan. Auf richtige Distanz geht Deutschland dennoch nicht. Ganz im Gegenteil. Deutschland unterhält eine strategische Wirtschaftspartnerschaft mit Baku. Und die hat sich zuletzt sogar intensiviert.
Aserbaidschan ist nämlich ein wichtiger Lieferant von Rohöl und seit 2026 auch von Erdgas. Mitte des Monats hat der staatliche Energiekonzern SOKAR mit Lieferungen an Deutschland und Österreich begonnen.
Im Juni 2025 hatte SOKAR einen 10-Jahres-Vertrag mit einem deutschen Energieversorger aus Berlin unterzeichnet. Die Nachfrage nach aserbaidschanischem Gas ist gestiegen. Und das liegt daran, dass die EU nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ihre Abhängigkeit von Lieferungen aus Russland verringern will.
Und sich deshalb eben lieber für eine Partnerschaft mit Aserbaidschan entscheidet.
Fatima sieht das deutsche Verhalten gegenüber Baku sehr kritisch. Als sich Aliyev 2024 als Präsident wiederwählen ließ, hat sie einen scharfen Gastbeitrag für den Spiegel geschrieben, den wir euch in den Shownotes verlinken. Die Lektüre lohnt sich auf jeden Fall sehr.
Hauptsächlich schreibt Fatima aber für ihr eigenes Medium namens Microscope Media. Dort veröffentlicht ihr Team Artikel, macht Video-Explainer und klärt über Staatspropaganda auf.
Fatima und ihre KollegInnen haben sogar die Wahl 2024 beobachtet. Aus der Ferne. Und zwar mit Hilfe von Webcams, die die Wahlkommission in den Wahlbüros installiert hatte.
Und Fatima ist es im Exil gelungen, was für JournalistInnen in Aserbaidschan quasi unmöglich ist. Sie hat Aliyev himself eine Frage gestellt, die nicht zuvor schon mit seinem Team abgesprochen wurde, was sonst bei Pressefragen an den Herrscher üblich ist.
I remember that actually when we were with our colleagues from different countries that who are also in exile in Berlin, when we were discussing about being in exile, we find out that there are actually pros and cons. So if you're an independent journalist in Azerbaijan, it's not possible for you to ask him a question because even the nearby area are closed for people who are not on the list, who are not allowed by the presidential administration. And even the pro-governmental media outlets, all journalists have no access to him. There are some few very selective journalists that time by time he gives an interview beforehand prepared questions. So in Azerbaijan it's not possible, but in exile it's possible.
Fatima hat Aliyev bei seinem Besuch in Berlin angesprochen, nämlich bei einer Pressekonferenz mit dem damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz.
Dort konnte sie, wie in Deutschland üblich, unabhängige Fragen stellen und hat Aliyev auf die damaligen Bauarbeiten in Bergkarabach angesprochen und ihn zur Finanzierung durch öffentliche Gelder gefragt. Die war, sagt Fatima, nämlich alles andere als transparent.
Das hat Aliyev ihr gegenüber abgestritten und sie mit einer eher allgemeinen Antwort abgewürgt. Das ist klar nicht überraschend, aber für Fatima war das dennoch ein Erfolg. Schließlich konnte sie Aliyev eine Frage stellen, was in Aserbaidschan eben unmöglich wäre. Und grundsätzlich muss ich sagen, ich habe einen riesen Respekt für die Arbeit, die Fatima und ihr Team da aus dem Exil trotz aller Schwierigkeiten leisten.
Voll. Und daher möchten wir euch Microscope Media auch wirklich gern empfehlen. Das Team veröffentlicht nämlich nicht nur in aserbaidschanischer, sondern zum Teil auch in englischer Sprache. Checkt die Webseite also aus.
Und wenn wir schon bei Empfehlungen sind, ein weiterer Tipp. Wir haben euch vorhin von der aserbaidschanischen Journalistin erzählt, die seit 800 Tagen in Haft sitzt und von dort berichtet.
Genau. Aus der Haft. Das klingt total irre. Ich konnte es erst auch nicht glauben, aber es geht. Wie genau, darüber hat sie unter anderem in einem Beitrag bei Radio Free Liberty berichtet. Der Text ist zwar auf Russisch, aber ihr könnt ihn easy auf Deutsch übersetzen.
Und damit würde ich sagen, war's das für heute. Wir hoffen, euch hat diese andere Folge mit Live Flair gefallen.
Ein großer Dank geht an dieser Stelle an unseren Kooperationspartner Korrektiv und die Gesprächsreihe Exile Talks. Ohne die wäre die Folge so nicht zustande gekommen.
Und danke auch allen HörerInnen, die beim Live-Event in Berlin dabei waren. Das hat richtig Spaß gemacht, sich mit euch auszutauschen. Und ja, sagt gerne auch Bescheid, ob ihr prinzipiell Bock hättet auf mehr von so Live-Podcast-Events mit Gen East. Schreibt uns das gern auf Spotify zum Beispiel in die Kommentarspalte.
Oder über Instagram und TikTok. Unsere Accounts sind wie immer in den Shownotes verlinkt. Und übrigens, ihr könnt Gen East auch super gerne weiterempfehlen an Freunde, KollegInnen oder eben auf Instagram.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.